DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen: Diagnose Karoshi, Arbeiten bis zum Umfallen in Japan. Diagnose Sportmuffel, ist eine Fitnesspille die Lösung? Und Diagnose Schlafmangel, was da alles passieren kann. Japanern eilt der Ruf voraus, dass sie fleißig sind. Sehr fleißig, manchmal aber zu fleißig. Denn immer mehr Menschen sterben in Japan an Überarbeitung. Die Zahl der Überstunden ist rekordverdächtig. Im Extremfall können da schon mal weit über 100 Überstunden im Monat zusammenkommen. Das japanische Arbeitsethos verlangt es, dem Arbeitgeber jeden Tag möglichst lange zur Verfügung zu stehen. Daran gehen viele Menschen zugrunde. Sie sterben an Stress und Überarbeitung an Karoshi. Jürgen Hanefeld berichtet.
Das Schluchzen von Frau Takahashi bewegte ganz Japan. Auf einer Pressekonferenz im Januar beweinte die Mutter den Tod ihrer 24-jährigen Tochter Matsuri. Die hatte sich, nachdem sie mehr als 100 Überstunden machen musste, aus dem dritten Stock ihres Wohnheims gestürzt. Diagnose: Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Auch Frau Mori hat ihre Tochter Mina durch Karoshi verloren. Die 26-Jährige hatte mehr als 140 Überstunden pro Monat gearbeitet. Dann sprang sie aus dem Fenster. Die Mutter sagt: Ist Arbeit denn so wichtig, dass man dafür sterben muss? Ist das wirklich nötig? Ist es richtig, dass Angestellte derart ausgebeutet werden, dass sie nicht mehr klar denken können? Ich möchte, dass Arbeitgeber darüber nachdenken. Niemand weiß genau, wie viele Japaner an Karoshi sterben. Die Dunkelziffer, so vermuten Experten, liegt bei 10.000 im Jahr. Sichtbar wurde das Phänomen Ende der 80er Jahre, einer wirtschaftlichen Boomphase, in der plötzlich scheinbar gesunde Angestellte bei der Arbeit tot umfielen. Seit damals bereits vertritt Rechtsanwalt Hiroshi Kawahito Angehörige der Opfer vor Gericht, wenn meist Großunternehmen angeklagt sind, den Tod durch Überarbeitung herbeigeführt zu haben. Niemand hat mehr Erfahrung mit diesem sehr japanischen Problem. Früher starben vor allem Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren an Karoshi. Heute sind es hauptsächlich junge Angestellte zwischen 20 und 30. Und zwar annähernd so viele Männer wie Frauen. Außerdem waren die Ursachen früher fast immer Herzinfarkt oder Schlaganfall. Heute sind es überwiegend Selbstmorde. Dem im Oktober 2016 veröffentlichten Weißbuch des japanischen Gesundheitsministeriums sind erstmals amtliche Zahlen zu entnehmen. Demnach stellen in deutlich mehr als 2000 Fällen pro Jahr Angehörige der Karoshi-Opfer Anträge auf Entschädigung. Doch nur 30% werden anerkannt. Zu den Beurteilungskriterien der Behörde gehört zum Beispiel, dass der Verstorbene mehr als 100 Überstunden im Monat geleistet hat. Nur dann kann er als Karoshi-Opfer eingestuft werden. Nur dann haben seine Hinterbliebenen Anspruch auf eine staatliche Ausgleichszahlung. Für den Arbeitsrechtsanwalt Kawahito ist die Anerkennungsquote von 30% ein Erfolg. Vor 30 Jahren waren es nur 3%. Das heißt, wir schaffen es immer häufiger, den Zusammenhang zwischen Überarbeitung und Tod nachzuweisen. Auch wenn sich die Haltung der Gesellschaft allmählich ändert, tut sich die Regierung immer noch schwer, sich mit dem Problem Karoshi ernsthaft zu befassen. Dabei hat Japan gerade die, nach den Worten des Premierministers, größte Reform in der 70-jährigen Geschichte des Arbeitsrechts eingeleitet. Im Parlament erklärte Shinzo Abe Anfang der Woche: Die Regeln, die wir vorschlagen, sind ein historischer erster Schritt, um Japans Arbeitsplatzkultur zu reformieren. Zuvor hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber mühsam dazu herbeigelassen, auf die öffentliche Debatte zu reagieren. Der Freitod der 24-jährigen Matsuri Takahashi hatte menschenunwürdige Zustände an ihrem Arbeitsplatz der international aktiven Werbeagentur Dentsu offengelegt, die endlich zu einer Änderung des Arbeitsrechts zwangen. Die Zahl der zulässigen Überstunden, die bisher überhaupt nicht geregelt ist, soll künftig unter 100 pro Monat betragen. Anwalt Kawahito kann es nicht fassen.
Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. Wahrscheinlich betrachtet Herr Abe das als Fortschritt, weil es ja auch Arbeiter gibt, die 140 Überstunden machen.
Die Regierung hat jedenfalls ein Niveau angesetzt, mit dem man das Karoshi-Problem bestimmt nicht in den Griff bekommt. Auch in Japan steht die 40-Stunden-Woche auf dem Papier, im Monat also rund 120 Stunden. Doch auch nach der angeblich historischen Reform sind darüber hinaus künftig noch weitere 99 Überstunden erlaubt, plus sogenannte freiwillige Arbeit, das heißt unbezahlte an den Wochenenden. Diese unter 100 Überstunden dürfen zwar nicht in jedem Monat abverlangt werden, aber in jedem zweiten. Und für bestimmte Berufsgruppen, ausgerechnet Lkw-Fahrer und Krankenhauspersonal, gilt diese Regelung weiterhin nicht. Dabei führt die lange Arbeitszeit nicht mal zum wirtschaftlichen Erfolg. Im internationalen Vergleich ist Japans Produktivität sehr schlecht. Trotzdem halten die Arbeitgeber am Mythos fest, wer lange arbeitet, stärkt die Wirtschaft. Japan ist, was das Arbeitsrecht angeht, noch in der Steinzeit. Anders als in Europa gibt es nicht mal ein Gesetz, das eine Ruhepause zwischen zwei Schichten vorschreibt. Weil es nicht lohnt, nach Hause zu fahren, schlafen Tausende von Angestellten und Beamten unterm Schreibtisch im Büro. Den meisten Arbeitgebern ist das egal. Die Gewerkschaften sind handzahm. Unter diesen Bedingungen ist es fast unmöglich, eine Firma, die das Leben ihrer Mitarbeiter dem Profit opfert, zu belangen. Zumal diese Unternehmen stets die teureren Anwälte haben. Selbst die Angehörigen staatlich anerkannter Karoshi-Opfer haben kaum eine Chance, weder auf Entschädigung noch darauf, dass ein Vorgesetzter bestraft wird, wenn er seine Mitarbeiter in den Selbstmord treibt. Den Hinterbliebenen bleibt nur die staatliche Versicherung gegen Arbeitsunfälle. Aber ist Karoshi wirklich ein Arbeitsunfall oder die Folge moderner Sklaverei? Der 24-jährige Motoyasu Fugiage hat sich buchstäblich totgearbeitet. 4 Monate lang jeweils 280 Stunden. Dann versagte sein Herz. Ein Freund klagt: Ich habe den Eindruck, die Unternehmen finden es normal, ihre Mitarbeiter so lang wie möglich auszuquetschen und sie dann wegzuwerfen.
Entspannung, Familie oder gar Hobbys bleiben da auf der Strecke. Und auch für Ausgleichssport ist die Zeit zu knapp. Trotzdem fit bleiben, dafür könnte es schon bald eine sehr bequeme Lösung geben, eine Pille. Schlucken und sich fit fühlen, ohne jegliche Anstrengung, vielleicht auch noch das Idealgewicht erreichen, Muskeln aufbauen. Die ideale Lösung für Sportmuffel. Aber Experten sind da sehr skeptisch, denn eine Fitnesspille kann regelmäßige Bewegung keinesfalls ersetzen. Mehr von Anna Küch.
In unserer modernen Gesellschaft bewegen wir uns zu wenig. Der Mensch ist eigentlich nicht zum Stillsitzen gemacht, aber wir bekommen einfach zu wenig Bewegung und deswegen gibt es ja auch weltweit die ganzen Krankheiten, die damit zusammenhängen. Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden. Eine Pille, die uns fit macht, ohne dass wir dafür trainieren müssten, könnte unglaubliche Auswirkungen haben.
Sagt Ronald Evans vom Salk Institut für biologische Studien in Kalifornien. Zusammen mit seinen Kollegen hat er einen Wirkstoff entwickelt, der die Ausdauer verbessert, und zwar ohne mühsames Training. Das klingt für alle Sportmuffel wie ein Traum, denn normalerweise muss man regelmäßig joggen, schwimmen oder Hanteln stemmen, um fit zu werden und seine Muskeln dazu zu bringen, effektiver zu arbeiten. Das heißt, bei regelmäßigem Training verbrennen die Muskeln mehr Fett als Zucker zur Energie. So bleibt mehr Zucker für das Gehirn übrig, sagt der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse.
Ich verschiebe quasi meinen Zuckerverbrauch nach hinten und erhöhe den Anteil meiner Fettverbrennung. Dadurch werde ich leistungsfähiger. Bei einem höheren Puls verbrenne ich also mehr Fette. Dadurch werde ich schneller, weil ich dadurch die Ausdauer länger durchhalten kann und dementsprechend auch höhere Leistung erbringe.
Dieser Effekt lässt sich aber offenbar auch anders erreichen. Die Forscher aus Amerika stellten in Experimenten mit Mäusen fest, dass ein Gen für die Ausdauer entscheidend ist. Stimuliert man dieses Gen mit einem speziellen Wirkstoff, dann wird in den Muskeln der Mäuse sehr viel schneller Fett verbrannt und weniger Zucker verbraucht. Wie gut diese chemische Verbindung wirkt, testeten die Forscher in einem Ausdauerversuch. 8 Wochen lang erhielt die eine Gruppe der Mäuse den Fitnesswirkstoff, die andere nicht, sagt Wei Wei Fan vom Salk-Institut für biologische Studien.
Wir waren wirklich über die Ergebnisse überrascht. Mäuse, die den Wirkstoff erhalten hatten, konnten 100 Minuten länger rennen als Mäuse, die nicht behandelt waren. Sie hatten eine 70% höhere Ausdauer.
Das Überraschende daran: die Kondition der Mäuse verbesserte sich, ohne dass sich die Struktur der Muskeln veränderte. Die verbesserte Ausdauer ist also tatsächlich auf Stoffwechselveränderungen zurückzuführen. Die Mäuse, die den Wirkstoff eingenommen hatten, zeigten sich auch weniger anfällig für eine Gewichtszunahme. Wäre das also nicht auch was für den Menschen? Der Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Ingo Frohböse ist skeptisch.
Also eine Fitnesspille wäre natürlich ein Wunder. Und wir haben es ja hier bezogen auf die Ausdauer auch wirklich offensichtlich geschafft, einen kleinen Durchbruch zu erreichen, wenigstens bei Mäusen. Aber pädagogisch und das, was ich so draußen sehe, dass die Menschen immer unfitter werden, halte ich es für ein völlig falsches Signal, ihnen jetzt eine Pille zu geben, um dann Fitness zu erreichen. Dabei würde ich mir wünschen, die Menschen würden deutlich aktiver werden. Das wäre wirklich echte Fitness.
Außerdem, sagt der Sportwissenschaftler, hat Fitness nicht nur was mit einem optimalen Stoffwechsel zu tun.
Denn nur eine energetische Leistung zu optimieren, heißt ja noch lange nicht, dass wir die Gesamtfitness verbessern. Und Fitness ist eben nicht nur Energie zu verarbeiten, den Fettstoffwechsel etwas mehr in den Mittelpunkt zu rücken und den Zuckerstoffwechsel zu schonen, was die Pille ja macht. Also natürlich ist erstmal für mich die Muskulatur eine ganz wichtige Größe. Muskelkraft, insbesondere Mobilität, Dehnfähigkeit, Flexibilität, Gelenkigkeit, Geschmeidigkeit. Denn wir wissen ja alle, wie schwer es ist, je älter wir werden, wie wir aus dem Bett kommen, wie wir Treppen hochgehen, wie wir Taschen tragen können. Das hat relativ wenig mit Ausdauer zu tun. Das ist Fitness für den Alltag.
Um fit für den Alltag zu sein, ist vor allen Dingen eines wichtig: genügend Schlaf. Wer den nicht regelmäßig bekommt, sieht meistens nicht nur ungesund aus, hat vielleicht dunkle Ränder unter den Augen oder ist schlecht gelaunt und gereizt. Nein, wenig Schlaf hat auch noch ganz andere Nebenwirkungen. Wie die genau aussehen, dazu haben Wissenschaftler in Stockholm Untersuchungen durchgeführt. Carsten Schmiester mit einigen der Ergebnisse.
Tina Sundelin forscht am angesehenen Karolinska-Institut in Stockholm. Sie ist eine ziemlich aufgeweckte Psychologin und als solche schon seit Jahren Expertin für Schlafmangel und was der so alles anrichten kann. Dass er nicht gut ist, das weiß jeder, aber sie und andere Forscher haben wissenschaftlich bestätigt, dass sich Leute nach vielleicht nur so um die 4 Stunden Schlaf und anschließend langen Wachphasen nicht nur müde fühlen, sie sind auch weniger aufnahmebereit, eher negativ, eher aggressiv und werden auch noch leichter krank. In der aktuellen Studie wollte Sundelin nun wissen, wie Leute mit zu wenig Schlaf von anderen Menschen wahrgenommen werden. Einige Experimente dazu liegen schon ein bisschen zurück. Sie hat sie auch schon online erläutert. Wir haben eine Reihe von Versuchspersonen fotografiert, einmal nachdem sie gut geschlafen hatten und einmal nachdem sie rund 30, 31 Stunden am Stück wach gewesen waren. Die beiden Bilder haben wir dann genommen, um herauszufinden, ob an der Theorie vom Schönheitsschlaf etwas dran ist. Na klar, der Schönheitsschlaf heißt schon zu Recht so. Wache Gesichter wirken nun einmal attraktiver. Und Attraktivität steht auch für soziale Kompetenz. Umgekehrt gilt: Personen, die nicht ausreichend schlafen, sehen nicht so gesund aus und müde, leicht geschwollene Augen, blass, sie wirken trauriger, obwohl unsere Versuchspersonen neutral und gerade in die Kamera schauen sollten. Bei Schlafmangel wird der Gesichtsausdruck weniger ausdrucksstark. Aktuell sind 25 kerngesunde Versuchspersonen mal wach und dann müde fotografiert. und die Bilder von 122 Leuten bewertet worden. Haupterkenntnis: Schlafmangel macht einsam. Die Bewerter wollten deutlich weniger Kontakt mit den müden Menschen haben. Sündelin vermutet Selbstschutz als Grund dafür. Denn müde Menschen gelten offenbar als potenzielle Gefahr. Eben unkonzentrierter, weniger ausgeglichen, sie werden eher krank, haben mehr Unfälle. Allerdings kann sich das auch schnell wieder ändern. Man kann Schlaf gut nachholen, zum Beispiel durch ein Nickerchen. Das Gehirn kann die Folgen von Schlafmangel außerdem kompensieren. Und es verfügt über Mechanismen, die dafür sorgen, dass man effektiver schläft, wenn endlich die Gelegenheit dazu da ist. Naja, wenn schon niemand mehr etwas mit einem zu tun haben will, dann spricht ja auch nichts dagegen, sich mal für ein paar Stunden in die Ecke zu legen. Danach sieht die Welt und man selbst ganz anders aus, nämlich viel besser.
Das war's für heute zu Medizin und Gesundheit. Nächste Woche gibt's wieder Wissenschaft. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.